Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch. Heute wieder hier im Studio von Radio Siegen, also heute wieder mit Fällen aus dem Siegerland bzw. halbwegs regionalem Bezug. Hier auch wieder der großartige Daniel am Start. Du hattest ja im Podcast 2 Wochen Pause gemacht. Endlich wieder da, endlich wieder sehen wir uns hier Angesicht zu Angesicht. Leider keinen Kaffee bekommen heute, aber naja, wir werden es verkraften. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke schön. Ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein und auch wieder hier im Studio dabei zu sein. Es ist wie immer schön.
Ja, ich liebe es auch absolut. Also irgendwie, ja, letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, dass das hier auch schon so ein heimliches Gefühl ausstrahlt, irgendwie so Gemütlichkeit, zweites Zuhause fast schon, obwohl man hier wirklich nur so selten steht, so einmal im Monat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und hier wird quasi ganz real so eine Vision wahr, die ich vor Jahren immer hatte. Du am Mischpult stehend, im Radiosetting. Ja, es könnte jetzt noch irgendwie 4:30 morgens sein, dann wäre das Bild perfekt, aber auch so schon sehr gelungen.
Das war auch lange Zeit so einer meiner Traumjobs. Also hättest du, oder beziehungsweise in meiner Abi-Zeitung steht auch noch, dass ich mich für den Beruf des Journalisten sehr interessiere. Und jetzt bin ich irgendwie so, obwohl ich was ganz anderes studiert habe, so ein bisschen mit so einer, so durch die Hintertür, so Marke Eigenbau fast schon in die Richtung gekommen. Das ist ganz interessant, ne? Absoluter Traumjob wäre natürlich gewesen, ich hätte gerne Domian übernommen, nachdem Domian aufgehört hat. Also ich würde so gerne da Nacht für Nacht sitzen und mir diese Stories anhören von irgendwelchen mehr oder weniger kaputten Menschen, die teilweise auch ganz schön witzig sind.
Ja, dazu 2 Anmerkungen. Hätte ich die Lizenz, Fabian, würde ich dir das Volontariat so nach 3 Jahren Podcast-Erfahrung auf jeden Fall bestätigen und unterzeichnen. Ich hoffe sehr, dass es auf Gegenseitigkeit beruht.
Ja, natürlich.
Ja, und darüber hinaus können wir natürlich immer noch so eine Blutrausch-Domian-Variante rausbringen. Wir haben ja alle Wege offen sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Das können wir machen. Das wäre eine coole Sache. Ansonsten WDR 1 live, falls ihr das hört und ihr müsst das irgendwie nachbesetzen, ihr wollt einen neuen Domian, ruft mich an. Aber jetzt genug Schabernack. Jetzt steigen wir hier in die Abgründe der Menschen, der menschlichen Psyche ein und wir sprechen über einen Fall, der damals tatsächlich auch schon Thema zwischen uns war, als er stattgefunden hat. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, dass wir den diskutiert haben, als er stattfand 2006, weil der einfach in seiner kompletten Form und in dem, was passiert ist, so besonders und schrecklich war, dass das auch dich als nicht True Crime begeisterten Menschen irgendwie dazu gebracht hat, darüber reden zu wollen. Und der ist dann auch später nochmal Thema geworden, ein gutes Jahr später in unserer ersten WG, als der Herr der schlechten Filme, der Regisseur Uwe Boll, angekündigt hat, diese Geschichte verfilmen zu wollen. Wir sprechen heute über den Foltermord in der JVA Siegburg.
Ah, da dämmert jetzt nur ansatzweise was, muss ich zugeben. Ist schon lange her und darüber hinaus haben wir uns danach mit ganz vielen fürchterlichen Fällen beschäftigt, sodass ich es wirklich jetzt nicht mehr präsent hatte.
Ja, dafür bin ich jetzt ja heute da, um das wieder aufzufrischen in deinem Kopf. Wie gesagt, wir machen einen Sprung in der Zeit ins Jahr 2006, in den Oktober 2006 und wir befinden uns in der JVA Siegburg. Die bietet damals etwa 650 Häftlingen Platz und die ist so ein bisschen unterteilt. Da sitzen nämlich erwachsene Straftäter genauso wie jugendliche Straftäter. Es ist da so ein bisschen geteilt alles. Und da herrscht in der Zeit, in der wir uns befinden, so ein bisschen Ausnahmezustand, denn Karneval steht vor der Tür und die JVA, die wird renoviert und die ist personell auch relativ unterbesetzt. Und all diese Punkte tragen dazu bei, dass passiert ist, was eben passiert ist.
Bedeutet aber, dass Jugendliche und Erwachsene schon auch noch getrennt waren. Ja? Die haben jetzt nicht irgendwie gemeinsame Bereiche irgendwie notgedrungen haben müssen, sondern waren schon noch für sich abgeschieden und es gab da keine Berührpunkte oder so.
Die waren nicht gemeinsam auf Zelle, das wurde weitestgehend verhindert, dass das so kommt, aber die haben sich teilweise gemeinsame Bereiche geteilt, was natürlich auch nicht optimal ist, ne? Weil du dann teilweise wirklich erwachsene Schwerkriminelle hast mit irgendwelchen jugendlichen Eierdieben zusammen, das ist natürlich keine coole Mischung. Das spielt aber so erstmal keine Rolle im Prinzip für unseren Fall, wobei Kritiker auch hier bemerkt haben im Nachhinein, dass die Gefängnisleitung vielleicht eine Mitschuld hat an dem, was passiert ist, weil man etwas sensibler hätte sein können bei der Zusammensetzung zellenintern. Also, ja. Denn das spielt hier schon ein bisschen eine Rolle, aber dazu werden wir im Laufe der Geschichte kommen.
Okay.
Ich habe mich entschieden, dass ich die Klarnamen von Opfer und Täter verwende, ganz einfach, weil die in so vielen Berichterstattungen genannt wurden. Also ich werde Vornamen nennen, keine Nachnamen. Aber die sind quasi überall jetzt schon so zu finden, sodass es Unsinn wäre, die jetzt hier irgendwie künstlich zu zensieren.
Ja, finde ich gut. Das hatte unsere liebe Lorna ja auch in der letzten Gastfolge so gemacht und ich halte das auch für absolut vernünftig.
Trauriger Mittelpunkt dieser Geschichte, Hauptfigur dieser heutigen Geschichte ist Hermann. Hermann ist 20 Jahre alt und ein ja, Kleinkrimineller, ebenso der typische Eierdieb, den ich eben erwähnt habe, der ja, wie so oft das Produkt einer total verkorksten Erziehung, einer total verkorksten Lebensgeschichte insgesamt war. Die Eltern, speziell die Mutter, bei der er meistens aufgewachsen ist, waren vollkommen überfordert. Er hat dann noch 5, 6 weitere Geschwister gehabt. Das hat natürlich die Überforderungssituation umso weiter geprägt, sodass er auch oft irgendwie ausgerissen ist, von der Familie in Heime gegeben wurde aufgrund der Überforderungssituation und ja, sehr, sehr viel eben Zeit in Heimen verbracht hat mit seinem Bruder gemeinsam. Die beiden standen sich sehr nah. Mhm. Die haben sich dann aber auch so ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Hermann ist so ein bisschen zum Kleinkriminellen herangewachsen. Sein Bruder hatte mit dem gesellschaftlichen Leben keine Probleme, der hat sich angepasst. Aber er hat das dann auch so beschrieben, dass Hermann kein krimineller oder schlechter Mensch war, sondern einfach jemand, der mit diesem gesellschaftlichen Leben überfordert war, weil er einfach von zu Hause aus nicht das Rüstzeug mitbekommen hat, da sich einpassen zu können.
Ja, ist interessant. Ich meine, hatte der Bruder ja so gesehen auch nicht bekommen, aber nichtsdestotrotz hängt es da vielleicht auch nochmal an der Natur der Persönlichkeit, inwieweit man sich da zurechtfindet oder auch es schafft, Kontakte zu finden und sowas.
Genau, also Hermann wird so beschrieben als ja, liebevolles Sensibelchen, ein bisschen tollpatschiger Typ und vielleicht hatte er einfach da nicht diese Resilienz, da irgendwie durchzukommen. Vielleicht war sein Bruder da einfach ein bisschen stärker, vielleicht ist sein Bruder auch einfach an die richtigen Leute geraten. Der hat irgendwie auch eine Partnerin gehabt, relativ jung geheiratet und das kann natürlich auch dann nochmal Halt geben, wenn du an die richtige Person gerätst.
Ne? Ja genau, du heiratest ja vielleicht auch in eine Familie hinein, ne? Und dann hast du dann vielleicht da nochmal einen sozialen Ausgleich und weitere Kontakte.
Dazu kann ich nichts sagen, aber Hermann jedenfalls wächst in diesen Heimen auf und wird da auch schon immer wieder auffällig durch Aggressionen, jetzt nie jetzt, dass er wirklich schlimme Dinge tut, aber er widersetzt sich häufig dem System und den Ansagen und rutscht dann eben nach dieser Heimzeit oder schon während dieser Heimzeit in so ein bisschen kleinkriminelle Tätigkeiten ab. Er kommt dann im Zuge von so einer Intensivbetreuung für auffällig gewordene Jugendliche, da geht's nach Andalusien, da gibt's so einen Intensivkurs mit Sozialarbeitern, wo er dann quasi in Spanien einfach lernen soll, Grenzen zu akzeptieren und in Gemeinschaft zu leben. Mhm. Da blüht er auf, das findet er total toll. Aber als er 17 ist, läuft dann diese Maßnahme aus, weil sich das eben an Jugendliche richtet, unter 17 und unterhalb der Volljährigkeit. Und dann kommt er zurück nach Deutschland nach einiger Zeit und ist dann eben wieder total überfordert vom System her und rutscht dann wieder in diese kleinkriminellen Muster, rutscht auch in die Obdachlosigkeit, lebt zeitweise in einem Zelt in Leverkusen, seiner Heimatstadt, und tourt ab und zu mit dem Zirkus oder mit irgendwelchen Kleindarstellern rum, um so ein bisschen, ja, sich was dazu zu verdienen, um so ein bisschen frei zu leben.
Mhm. Einen Schulabschluss hat er den?
Hat er nicht.
Auch nicht. Nein.
Er zieht dann bei seinem Bruder und dessen Frau ein, um so ein bisschen Halt zu bekommen. Und wie gesagt, auch die Frau beschreibt ihn als total liebevollen Humor, Trottel mit Humor so, der manchmal so eine Tendenz zum Großmäuligsein hat.
Ja, okay.
Aber eigentlich ein netter, so kein verkehrter Typ. Ne?
Ja, ja, aber schon eher introvertiert.
Genau, ja.
Ja, okay. Ja. Mhm.
Er steigert sich dann im Verüben seiner Straftaten und wird tatsächlich 2006 zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt wegen einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk. Das Gericht möchte ihm eine Chance geben und räumt ihm ein, statt diesen 6 Monaten Haft 80 Sozialstunden in einem Leverkusener Krankenhaus abzuleisten.
Ja.
Er eckt aber schon an Tag 2 mit dem Hausmeister an, wo er dann untergeben sein sollte und bricht diese Sozialstunden ab, sodass er eben im Oktober 2006 in die JVA Siegburg einfährt.
Okay, ja, schade, ne? Aber trotzdem finde ich an dieser Stelle auch interessant, dass es da die Möglichkeit gab, seitens des Gerichts auch zu sagen, okay, wir gehen auf die individuelle Persönlichkeit ein und schauen, was jetzt diesem Menschen vielleicht auch am besten tut, um sich zu resozialisieren.
Das ist ja genau die Sache, über die wir so oft sprechen, dass eben diese ganzen Strafmaße und all das in Deutschland eben den Resozialisierungsgedanken im Vordergrund haben. Selbst die Haftstrafe an sich seit 1977 ist das verankert, dass genau das zentraler Punkt des deutschen Strafsystems ist, die Resozialisierung. und der Strafaspekt erst an sekundärer Stelle kommt. Das ist, wie gesagt, 1977 explizit verankert worden. Mhm. Dazu gehören eben auch solche Dinge, solches Fingerspitzengefühl, dass man vielleicht bei so jemandem sagt, wo man merkt, eigentlich ist das kein verkehrter Mensch und eigentlich ist das eine gute Sozialprognose, wenn der richtig geleitet wird, dass man dann vielleicht sagt, wir ersparen dir das Gefängnis, wir ersparen dir dieses Stigma-Gefängnis auch, vor allem im Lebenslauf, die Lücke, die musst du erstmal erklären können. Ja. Aber wie gesagt, er hat oder konnte es nicht annehmen. Ich weiß nicht, in welcher Form er da mit diesem Hausmeister angeeckt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch Leute sind, die dann vielleicht bei so Absolventen von Sozialstunden vielleicht auch extra streng sind und dass dann da so eine Dynamik war. Aber ich will jetzt hier nicht spekulieren.
Ja, okay.
Fakt ist auf jeden Fall, im Oktober 2006 tritt er seine Haftstrafe in Siegburg an und kann natürlich nicht ahnen, dass er ab da nur noch 6 Wochen zu leben haben wird. Er teilt sich seine Zelle mit dem 20-jährigen Ralf. Ralf sitzt 1 Jahr wegen Einbruch. Über ihn ist relativ wenig bekannt. Er hat eine Drogenvergangenheit, also so auch so dieses klassische Abrutschen aufgrund von schlechten Umständen. Einbruch und Diebstähle so als Beschaffungskriminalität, als typische, in so einer typischen Suchtkarriere eben. Mhm. Er hat eine Freundin, die schwanger zu Hause wartet auf ihn, die quasi während dieser Haftzeit das erste gemeinsame Kind zur Welt bringen wird. Suboptimal, aber immerhin auch eine Sache, die oft so ein bisschen wohlwollend von der Justiz gesehen wird, weil man sagt, naja, da ist dann, wenn er rauskommt, hat er einen Grund, sich zu ändern. Mhm. Vielleicht reißt er sich dadurch zusammen. Das ist oft so eine Sache, die bei Bemessung von Strafmaßen dann auch nochmal so ein bisschen für den Angeklagten gewertet wird.
Ja, und natürlich auch irgendwie fürs Kind. Ne? Es ist ja immer besser, mit einem Vater aufzuwachsen.
Ja, sicherlich auch das. Er ist jedenfalls der Zellengenosse von Hermann und die beiden verstehen sich gut. Das liegt natürlich auch daran, dass die so relativ gleich alt sind, beide 20. Und ja, die sind auch jetzt, wie gesagt, beide keine hartgesottenen Kriminellen. Die sind so auf dem gleichen Niveau, sage ich mal, auch was so eine Gefängnishierarchie angeht. Das sind halt beides eher so Gelegenheitsdiebe, die ja aufgrund von schlechten Umständen da so reingerutscht sind.
Ja, okay.
Wie gesagt, wird die JVA damals renoviert und so bekommen die beiden dann relativ schnell Zuwachs in ihrer Zelle. Aus 2 werden 4 Gefangene. Und das ist in so einem 20 Quadratmeter Haftraum natürlich schon auch eine Ansage. Mhm. Denn der Zellenraum nebenan, die Zelle Nummer 102, Ralf und Hermann sitzen in der Zelle Nummer 104 und die Zelle Nummer 102 wird renoviert, sodass deren Insassen Danny und Pascal dann eben zu den beiden in die Zelle kommen.
Ja, ist wahrscheinlich auch, es ist definitiv ein schwieriger Zustand, wenn du mal überlegst, hier. Diese Studiokabine, in der wir uns gerade befinden, die hat so, wie viel sind das denn wohl? So 8, 9 Quadratmeter, schätze ich mal.
Ich hätte jetzt auch so aus dem Stegreif gesagt, so 9,
ja. Ja, so, ne, dann das Doppelte und ein bisschen mehr und wir würden jetzt hier zu viert den ganzen Tag oder mehr oder minder den ganzen Tag rumhängen. Das kann ja auch nur irgendwie zu Problemen führen.
Ja, und du musst natürlich dazu noch sehen, es ist dann ja nicht nur diese 4 Menschen, ne? Das sind dann 4 Doppelbetten, also Hochbetten, die natürlich Platz wegnehmen, dann gibt es, hat jeder seinen Schrank, dann gibt es in der Mitte von so einem Haftraum meistens irgendwie einen Tisch mit Stühlen, dann, dass die Leute auch irgendwie sitzen können. Mhm. Das ist meistens frei beweglich, um den Leuten so ein bisschen Platz auch zu lassen für sportliche Aktivitäten oder so, also diese Schränke und Betten, wenn es Nachttischschränkchen gibt, das sind dann meistens Sachen, die festgeschraubt sind am Boden, die nicht beweglich sind. Mhm. Was natürlich alles auch Platz dann wiederum wegnimmt. Ja. Und dann hast du in diesem speziellen Fall auch noch eine Nasszelle zur Zelle gehörig. Also das ist dann ja auch nochmal daran angrenzt. Ne?
Eine Nasszelle ist dann
also, WC. Genau, WC und Dusche tatsächlich, ja, auch. Okay. Ja. Also das ist sehr, sehr eng.
Ja, definitiv. Ja, und wie du schon sagst, alles festgeschraubt. Ne? Du kannst dann nicht irgendwie mal sagen, keine Ahnung, wir wollen jetzt mal uns hin und her bewegen, sondern du hast halt immer diesen Tisch da zwischen, das schränkt unheimlich ein und ja, ist eine schwierige Situation.
Ja, genau. Anfangs läuft das Ganze so ein bisschen, es läuft eigentlich relativ gut. So, die 4 kommen oberflächlich gesehen ganz gut klar. Es gibt dann auch immer wieder so Feedbackgespräche mit den Sozialarbeitern im Gefängnis, die wissen wollen, wie das so läuft, das gemeinsame Leben. Und auch Hermann sagt, dass das ganz gut läuft. Er äußert sich vor allem wohlwollend darüber, dass die beiden neuen Zellenkumpane deutschsprachig sind, also dass man da niemanden auf die Zelle bekommt, mit dem man sich nicht verständigen kann. Mhm. Aber äußert keinerlei Kritik. Auch Ralf ist das sehr, sehr wichtig, dass man da deutsche Strafgefangene mit auf die Zelle bekommt und ja, irgendwie so aus einem kulturellen Background kommt, sage ich mal, dass man sich da nicht großartig umstellen muss.
Jetzt hast du kultureller Background erwähnt. Wie sieht es denn mit dem kriminellen Background aus?
Ja, dazu komme ich, denn durch diese beiden Neuzugänge ändert sich diese Hierarchie ganz massiv. Das sind nämlich keine Eierdiebe wie Ralf und Hermann, das sind Leute, die durchaus schon etwas stärker kriminell sind und die auch schon sehr, sehr viel Zeit im Gefängnis verbracht haben. Danny ist 17 und seit seinem 14. Lebensjahr eigentlich immer wieder im Gefängnis. Das liegt auch so ein bisschen an einem doch sehr schief gelaufenen Leben bis dahin. Gewalterfahrungen zu Hause, komplett dysfunktionale Familie. Er hat 2,5 Jahre Haftstrafe abzusitzen und steht kurz vor seiner Entlassung zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Im Gefängnis war er, weil er einen Rentner in dessen Wohnung überfallen und verprügelt hat, also auch relativ stark zusammengeschlagen. Und weil das eben bei weitem nicht seine erste Straftat war, weil er immer wieder auffällig war, hat das Gericht da keine andere Möglichkeit gesehen, als einfach eine deutliche Haftstrafe auszusprechen. Also 2,5 Jahre für einen 15-Jährigen ist schon auch eine Hausnummer.
Das ist echt eine Hausnummer, ja.
Da kannst du dann auch relativ deutlich ablesen, was der vorher für eine kriminelle Karriere gemacht hat, weil man gerade bei Heranwachsenden eher dann noch guckt, kann man denen das ersparen, kann man da vielleicht andere Maßnahmen ergreifen. Ne?
Ja, vor allem ist das ja Jugendstrafrecht, Arrest Minimum 4 Wochen und hoch geht das ja bis maximal 10 Jahre.
10 Jahre, genau.
Wenn irgendwie was ganz Heftiges vorliegt, jetzt knapp ein Viertel von 10 Jahren da erreicht, das bedeutet schon was, ja.
Ja, und wie auch schon angesprochen, das sind gerade im Jugendstrafrecht keine Strafmaßstäbe, die mal eben so vergeben werden. Ne? Das sind, also ist über seine Vorgeschichte weiß ich nicht viel, aber man kann es ablesen anhand dieser 2,5 Jahre.
Ja.
Der zweite Neuzugang in der Zelle ist Pascal. Pascal ist 19. Auch er wurde sehr, sehr früh auffällig, vor allem wegen Diebstahl, Hehlereien, Drogen, Nötigung, Körperverletzung, also wenn irgendwo in der Akte steht Nötigung, dann sind das meistens Erpressungen. Also da ist auch einiges zusammengekommen, sodass der auch dann irgendwann kumulativ quasi in den Knast gekommen ist, weil man einfach gesagt hat, so Junge, du verstehst es offensichtlich nicht anders, du kommst jetzt mal längere Zeit rein. Mhm. Der wurde tatsächlich schon im Kindergarten auffällig durch Gewalt gegen andere Kinder. Der hat dann auch später als Jugendlicher kleine Kinder in gefrorene Teiche geworfen, war dafür bekannt, Tiere zu töten. Also die klassische Laufbahn von so einem Kriminellen. Mit 15 dann richtig in höherem Maße auffällig aufgrund von Widerstand gegen eine polizeiliche Maßnahme, inklusive Drohung der Polizist gegenüber sie abzustechen. Also das ist dann halt auch schon, ja, also so auch keine Obrigkeitshörigkeit oder so, ne, kein Respekt vor irgendwelchen Behörden. Und ja, auch hier ist das so ein bisschen, wird in der Presse immer wieder geschrieben, dass das Elternhaus da auch eine große, große Rolle gespielt hat. Zum einen, weil man dysfunktional war, ihm halt keine funktionierenden Mittel mit auf den Weg gegeben hat, ihm Gewalt vorgelebt hat. Auf der anderen Seite ihn aber immer auch enabled hat, indem man quasi ihm immer die Schuld weggenommen hat, also gesagt hat, das war unser Sohn nicht, das hat er nicht gemacht, der ist also so ein ganz, ganz gefährlicher Cocktail. Ne?
Ja, verstehe. Ja, heftig, was da alles zusammenkommt.
Auch Pascal hat in dieser Zeit eine schwangere Partnerin, die quasi in der Haftzeit das erste gemeinsame Kind auf die Welt bringen wird. Was auch so ein bisschen diese Dynamik beeinflusst, ist, dass Pascal und Danny sich von draußen kennen. Die sind da auch schon als Duo im Ruhrgebiet, wo sie beide herkommen, aufgetreten und haben da auch schon gemeinsam Straftaten begangen. Das heißt, die kennen sich vorher, das sind beides fast schon Schwerkriminelle und die kommen jetzt in diese Zelle mit zwei Eierdieben, die sich quasi gerade erst kennengelernt haben.
Ja, warum macht man denn sowas? Ne? Also du hast es ja eben schon angesprochen, dass so diese Zusammensetzung nicht ganz glücklich gelaufen ist, aber darüber hinaus noch zwei, so ein Verbrecherduo quasi zusammenzustecken, weiß ich nicht, das erklärt sich für mich nicht so richtig.
Ja, das ist, wie gesagt, einer der Kritikpunkte, die sich dann die JVA Siegburg auch immer wieder anhören musste, dass man da mit etwas mehr Fingerspitzengefühl in der Zusammensetzung dieser Zellendynamiken vielleicht das hätte verhindern können, weil klar war, dass sich da auch eine Hierarchie bilden wird, das ist unumgänglich, ne? Das sind Strukturen, da gibt es immer stärkere und schwächere und Leute, die draußen eine bestimmte Dominanz ausstrahlen, die tun das dann da umso mehr, natürlich auch so ein bisschen als Selbstschutz. Und Leute, die vielleicht eher so ein bisschen untergehen, die gehen natürlich dann umso mehr unter. Ne?
Ja, und davon abgesehen ist es doch einfach so, wenn man schon weiß, dass sie vorher draußen ein Gespann gebildet haben und einfach gemeinsam aktiv waren, so in der kriminellen, im kriminellen Bereich, dann würde ich doch meinen, dass man sie gerade aus Resozialisierungsgründen eben nicht nochmal zusammenbringt, sondern dann sagt, okay, geht mal getrennte Wege, das passt zusammen nicht so richtig gut.
Das halte ich auch für sehr, sehr fahrlässig. Also das, ich hätte die wahrscheinlich auch aufgrund der Vorgeschichte schon getrennt, aber wie gesagt, bewerten wir nicht die Arbeit von irgendwelchen Fachleuten. Das ist nur, wie gesagt, ein Punkt, der auch in der Presse oder in der öffentlichen Aufarbeitung des Falles immer wieder durchaus negativ genannt wurde. Relativ schnell ändert sich dadurch, wie gesagt, die Gesamtdynamik und Ralf, der zuvor mit Hermann eigentlich sehr, sehr gut befreundet war oder zumindest ja so im Rahmen von man sitzt gemeinsam in der Zelle gut befreundet war, der ist jetzt mehr so auf der Seite der Stärkeren und Hermann kristallisiert sich relativ schnell als Opfer heraus. Also der ist halt das schwächste Glied und Ralf möchte halt auf der guten Seite stehen und beginnt dann auch dieses Mobbing in der Zelle, was die anderen beiden Hermann gegenüber so starten, so ein bisschen mitzutragen, weil er eben auch wahrscheinlich kein Opfer werden möchte, ne? Also er
Ja, und jetzt natürlich jetzt, dadurch, dass er auch Vater wird, ebenso wie Pascal, ne, haben sie da eine gewisse Gemeinsamkeit, etwas, was vielleicht auch vereint und zusammenführt, ne? Und ich glaube, allein aus dieser Perspektive heraus hat er so einen kleinen Vorsprung gegenüber Hermann.
ja, das kann gut sein, aber es ist ja auch einfach so. Er und Hermann kennen sich irgendwie 2 Wochen, das heißt, deren Freundschaft ist jetzt auch nicht tief, ne? Und wenn dann da die Dynamik sich so krass ändert und du merkst so, ey, mein Kumpel in Anführungsstrichen, der ist hier am komplett falschen Ende dieser Nahrungskette, dann ist es wahrscheinlich auch menschlich, dass du dich entscheidest zu sagen, ja, ich wechsle mal die Seiten. Es wirkt jetzt natürlich von außen so total charakterlich fragwürdig, ne? Aber in der Situation hat von uns noch niemand gesteckt, deswegen ist es schwer, das beurteilen zu können.
Ja, ich will das gar nicht bewerten, ne? Also ich sagte ja eben schon, also dass diese räumliche Situation so schwierig ist, so dass ich glaube halt, dass die Gesamtsituation einfach mehr als unglücklich ist und man möchte auf gar keinen Fall in diese Rollen schlüpfen und ein ähnliches durchleben müssen. Wie ging es denn jetzt los mit dem Mobbing?
Ja, das fing erst ganz subtil an. Im Prinzip wie in unserer Bauhoffolge, so mit so Kleinigkeiten. Hermann hat Schuppenflechte und so beginnt das dann mit Spitznamen wie Schuppi. Dann macht man sich über ihn lustig, weil er Hartz IV bezogen hat vor der Zeit im Gefängnis und nennt ihn Harzi, weil die coolen kleinkriminellen Jungs, die brauchen natürlich kein Hartz IV. Die haben das irgendwie, auch wenn sie natürlich nie richtig gearbeitet haben, aber die haben sich das Geld dann irgendwie anders organisiert. Und so ein Harzi, der ist dann irgendwie unter ihrer Würde und das sind dann so diese Kleinigkeiten, mit denen man ihn aufzieht.
Naja, interessant. Also so
Und
ein halber Krimineller, nicht so wirklich
ja,
ernst
man,
genommen. Er kann sich nicht mal selbst finanzieren mit seinen Geschäften.
genau, man nimmt ihn nicht ernst und dann Hermann öffnet sich sehr, sehr selten oder erzählt sehr, sehr selten private Dinge von sich und wenn, dann werden die halt gegen ihn verwendet. Er erzählt zum Beispiel, dass er kurz in der Punker-Szene aktiv war und dann da irgendwie so das Oettinger Bier immer getrunken hat und das ist natürlich auch unter der Würde der Herrschaften, weil halt Billigbier und so nennt man ihn dann halt ab da nur noch Oettinger. Und er zieht sich immer mehr zurück und erzählt immer weniger von sich. Und während die anderen drei ja in der Zelle so ihre Zeit normal verbringen, mit Kartenspielen, mit Geschichten erzählen, mit am Tisch zusammensitzen, liegt er eigentlich den ganzen Tag auf seinem Bett und ja, ist so in Gedanken, also fast schon auch so ein bisschen in so einer depressiven Phase. Also er redet wenig und hängt zu so seinen Gedanken nach.
Beamt sich gedanklich auch so ein bisschen weg, ne? Ist irgendwie körperlich anwesend, aber geistig nicht unbedingt. Und er hat ja auch nicht so eine lange Haftzeit, ne? 6 Monate ist zwar natürlich lang, aber absehbar, dass er rauskommen kann.
Absehbar, ja. Und ich denke auch, dass er weiß natürlich, dass Danny, der 17-Jährige, der so ein bisschen jetzt so der Riedelsführer in dieser Zelle geworden ist, in der Hierarchie irgendwie ganz oben steht, der steht, wie gesagt, kurz vor seiner Entlassung. Also man kann jetzt vielleicht auch damit rechnen, dass dieses Mobbing vielleicht relativ zeitnah aufhört und wenn er dann rausgeht, vielleicht die Karten neu gemischt werden, ne? Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, den Hermann im Hinterkopf hat,
Ja.
dass das einfach temporär jetzt ertragbar ist und deswegen wird er wahrscheinlich auch niemals bei den Sozialarbeitern oder den Beamten irgendwie vorstellig. Also er äußert sich nie negativ und ich habe mir das immer so erklärt, dass er einfach für diese kurze Zeit nicht als Petze dastehen wollte,
Ja.
sondern einfach gedacht hat, wenn der Danny raus ist, dann ist das hier alles wieder, dann bestehen die Chancen auf Normalisierung.
Ja, er hält sich an so einen gewissen Verhaltenskodex und ansonsten sitzt er seine Zeit einfach ab.
Ja, genau. Und noch ist es halt auch so, dass er halt ja dumme Sprüche bekommt und so ein bisschen der Außenseiter ist, aber noch tut ihm niemand weh. Ja, man einigt sich dann so ein bisschen zellenintern darauf, dass er alle Haushaltsaufgaben verrichten soll in Zukunft, also Spüldienst oder Zelle putzen, das ist jetzt einfach nur noch seine Aufgabe. Aber auch da fügt er sich, wahrscheinlich entweder weil er diese Hierarchie respektiert oder weil er Angst hat vor irgendwelchen Repressalien, wenn er das nicht tut. Aber er ist jetzt quasi so der Haushaltssklave dieser anderen drei Mitgefangenen.
Okay, das ist ja so der erste eindeutige Schritt mehr. Jetzt sind es nicht nur irgendwelche Sprüche, die man noch irgendwie verkraften kann. Ötti oder Oettinger ist ja jetzt auch nicht so die schlimmste Beleidigung der Welt, aber das ist jetzt schon eine wirklich Degradierung eigentlich.
Ja, jetzt zeigt man ihm zumindest so ein bisschen, dass er in diesem Machtgefälle ganz weit unten steht und dass er halt einfach so die bestenfalls eben die Haushaltskraft ist und dass die anderen eben die Befehlsgewalt über ihn haben.
Ja, es ist für mich eindeutig symbolisch, ne? Er macht den Schmutz der anderen weg. Also das ist schon sehr ausdrucksstark.
Ja, interessant. Ja, durchaus, wenn du das so mit so einer Bildgewalt dann noch siehst, dann hast du total recht, ne? Ja. Er wird immer wieder so ein bisschen animiert, doch auch mal so ein bisschen teilzuhaben an diesem Gesellschaftsleben, aber hat da natürlich dann auch nur mäßig Lust drauf, weil.
Also von den anderen, die versuchen es dann schon noch.
Ja, aber
Ja, okay.
es ist jetzt auch fraglich, ob das jetzt wirklich ernst gemeinte Versuche des Einbindens sind oder ob man ihn da so ein bisschen teilhaben lassen möchte, um sich dann wieder letzten Endes noch mehr über ihn lustig zu machen.
Ja, okay, das ist dann eher so eine blöde Einladung. Hey, Ötti, komm, mach mal mit oder so, was auch immer. Ja, kann man sich ungefähr vorstellen.
Genau, der 11.11. ist dann der Beginn der Karnevalszeit im Rheinland, das ist dir bewusst wahrscheinlich. Und da ist nun folgende Situation: Die JVA Siegburg ist personell relativ unterbesetzt, die Zellen sind relativ voll, denn da sitzen häufig mehrere Leute in Zellen, die eigentlich zu klein sind. Und so schließt jetzt quasi die letzte Schicht freitags nachmittags, die verabschiedet sich von den Häftlingen, macht die Zellen zu und die haben erst Montag wieder Ausgang. Das heißt, die sind jetzt übers Wochenende in ihren Zellen eingeschlossen, weil nur eine Notbesetzung an Wärtern da ist. Die sitzen in einem Raum ein Stockwerk unter diesem Haftraum 104. Die haben da so eine Zentrale eingerichtet in ihrer Unterbesetzung. Die sollen auch ab und zu mal Rundgänge machen, aber jetzt bei weitem nicht in der Frequenz wie normalerweise. Und diese Häftlinge sind jetzt quasi über ein Wochenende gemeinsam in ihrer Zelle und es besteht keine Überwachung in dem Sinne. Wenn irgendwas ist, gibt es in jeder Zelle so einen Notfallrufknopf. Der ist direkt neben der Zellentür, direkt am Lichtschalter. Da kann man dann also, wenn jetzt meinetwegen medizinischer Notfall herrscht oder irgendwas ist, kann man dann da einen Wärter hinzurufen. Aber es ist klar von vornherein, die Überwachung in diesem Wochenende wird sehr dürftig sein.
Darf man das? Das klingt für mich so, als ob das gar nicht erlaubt sein kann.
Es klingt, ich erinnere mich auch daran, dass ich damals, als ich von diesem Fall gehört habe, auch dachte, wie kann sowas sein? Aber das ist offenkundig aufgrund dieser ja, personellen Unterbesetzung eben möglich gewesen. Ich weiß nicht, wie gängig das ist, wie häufig sowas gemacht wird, aber ich fand es auch sehr weird, dass dann Leute einfach so ein Wochenende über quasi zusammengepfercht sind, auf sich allein gestellt, auch so ohne mal dann rauszukommen, ne?
Ja,
So.
genau. So, irgendwie, wie sieht es mit Essen aus? Also spätestens dann muss doch irgendwie jemand mal vorbeigekommen sein.
Ja, Essen wird verteilt von Häftlingen und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, du kannst ja auch einkaufen, also du kannst dann auch so für so ein paar Tage, in dem Fall war es jetzt, glaube ich, so, dass Freitag die letzte Mahlzeit verteilt wurde oder Samstag und ansonsten musstest du halt von dem leben, was du so per Zukauf dir geholt hast.
Aha.
Dieses Zukaufsystem ist natürlich auch so ein bisschen wackelig, ne? Weil das lebt dann ja davon, dass du entweder Geld von außen bekommst oder dass du im Knast was dazu verdienst oder so. Wie auch immer, also oder du kriegst halt auch teilweise was zugeteilt, das hängt dir so ein bisschen von der Haftanstalt ab.
Okay.
Jedenfalls an diesem 11.11. bricht Hermann so ein bisschen mit seinem üblichen Verhalten und er spielt Karten mit den anderen. Die sitzen am Tisch und das Spiel heißt Fingerkloppen. Der Gewinner darf dann mit dem Kartenstapel auf die Hände des Verlierers schlagen und Hermann verliert, denn ja, er hat ja bisher noch nie mitgespielt, er kennt die Regeln nicht, er ist da nicht so sicher in dem Spiel, wahrscheinlich wird er auch verarscht und die anderen bestrafen ihn dann dafür. Und Ralf, sein ehemaliger Zellenkumpel, schlägt ihm halt extra fest auf die Finger, das führt dann so ein bisschen zum Streit. Also der will sich offensichtlich dadurch, dass er es besonders fest macht, so positionieren und zeigen, ey, ich gehöre hier schon zu den anderen, es gibt da keine Verbindung zwischen uns. Und ja, das ist dann so der erste Konflikt. Die Leute gehen dann schlafen oder legen sich in die Pritschen. Der zuständige Wachbeamte hat sich verabschiedet fürs Wochenende und die wissen jetzt also, okay, es ist jetzt erstmal Ruhe. Irgendwann steht Pascal auf, packt ein Stück Kernseife in ein Handtuch und fängt an, damit auf Hermanns Beine einzuschlagen. Das hat er in einem Film gesehen, Full Metal Jacket. Das ist eine Szene, wo ein, ja, für die, die den Film nicht gesehen haben, es sind amerikanische Rekruten bei den US Marines. Und einer fällt so durchs Raster. Der ist auch so der Außenseiter im Schlafraum und der ist auch so der Loser in allen Übungen. Und alle anderen werden immer bestraft für seine Verfehlungen und haben dann die Schnauze voll davon, dass sie immer irgendwie extra Liegestütze machen müssen, extra Runden drehen müssen, weil Private Paula heißt die Figur. Ja. Oder Lawrence, glaube ich, mit bürgerlichem Namen. Der schafft es halt nicht und deswegen schließt sich dann dieser Schlafraum zusammen und bestraft ihn eben genau mit dieser Behandlung. Man packt irgendwie Kernseife in Handtücher und verprügelt ihn damit. Das ist sehr, sehr schmerzhaft.
Und das ist auch ein so ein filmisches Bild einer Gewalttat, das man so kennt. Ne?
Ja.
Also da ist, es gibt ja so ein paar, ich sag mal, Gewaltklassiker und eben, wie du sagtest, die Kernseife, da hat auch direkt, da ging so ein Licht an und so, ja, okay, das kennt man noch irgendwie. Und das ist so super grausam, weil sich das so hart auch eingeprägt hat.
Ja. Ja, und die anderen beiden, die sehen das jetzt, wie Pascal da auf ihn einschlägt und die machen das jetzt nach. Die packen jetzt auch Seife in Handtücher und prügeln jetzt alle zu dritt auf Hermann ein, der also ja einiges einstecken muss und das Ganze hört nur auf, weil die Seife irgendwann bröselt und halt kaputtgeschlagen ist quasi. Sie zwingen ihn dann, die Seifenbrösel vom Boden aufzusammeln. Das ist schmutzig, das möchte man nicht. Und dann darf er sich wieder hinlegen. Ich muss dazu sagen, Hermann ist 12 Stunden der Willkür seiner Zellenkollegen ausgesetzt. Und ich habe das sehr, sehr ausgiebig gelesen. Ich werde mich jetzt hier auf die eingängigsten Dinge beschränken. Also ich werde sehr, sehr viel weglassen. Und also das immer vor Augen führen, wenn ich jetzt von diesen 12 Stunden erzähle und wenn ich erzähle, was da so passiert ist. Ich lasse noch sehr viel weg.
Ja, dafür bin zumindest mal ich dir sehr dankbar. Ich brauche, wie gesagt, also du weißt es und viele unserer Hörer wissen es auch, nicht unbedingt so die vielen Details. Ich finde allein die Situation schon so grausam, sich zu überlegen, dass er dort einfach nicht weg kann. Der ist denen jetzt einfach ausgesetzt, ausgeliefert und kann jetzt nicht einfach in den Nebenraum gehen und sagen, okay, lasst mich mal für heute oder sowas, sondern ja, er hat dann niemanden, der ihm helfen kann.
Ja, richtig. Danny, der jüngste der Häftlinge, kommt jetzt auf die Idee, er möchte Hermann erbrechen sehen und sie machen ein Gebräu fertig aus Wasser, Chili und Salz. Er muss das trinken, einen halben Liter, er erbricht sich aber nicht. Also drückt man ihm noch eine Tube Zahnpasta in den Mund. Daraufhin erbricht er sich dann endlich. Dann holt man einen Löffel und lässt ihn sein Erbrochenes essen, woraufhin er sich erneut erbricht und dann spielen die Angeklagten so ganz erbost, das haben wir dir jetzt aber nicht erlaubt, dass du dich jetzt wieder erbrichst und er wird daraufhin dann auch verprügelt, weil er sich eben ungeplant und unbefehligt erbrochen hat. Und verabreicht ihm da jetzt dann noch diverse andere Sachen, die irgendwie eklig sind, lässt ihn Urin trinken beispielsweise, seinen eigenen, dann auch den von anderen. Und immer wenn er sich erbricht, ohne dafür vorher eine Freigabe bekommen zu haben, dann verprügelt man ihn halt.
Boah, das ist alles so heftig und das so schlimm. Woher kommt das alles? Also das ist doch also ein so krasses Extrem zu dem, was vorher passiert ist. Also sie haben ihn gemobbt, sie haben ihn beleidigt, ne? Dann haben sie eben hier dieses Kartenspiel gespielt und dann aber sowas von extrem als Reaktion, so gewaltbereit, so ungebremst auch. Das ist so für mich nicht wirklich erklärbar.
Ich denke, da spielt einfach Macht eine Rolle. Die haben jetzt Macht und das ist eine Gruppendynamik. Es ist wohl in diesen 12 Stunden so, es wird 12 Stunden dauern, bis Hermann dann tot ist. Seit dem ersten Gewaltakt, seit dem Verprügel mit der Seife. Und es wird so sein, dass immer wieder Einzelne der drei dann sagen, okay, jetzt reicht's mal langsam. Und aber die anderen beiden dann jeweils in wechselnder Konstellation ihn auch umstimmen. Und die Konstellationen wechseln immer wieder.
Ja, okay.
Pascal hat jetzt da diesen halb verprügelten, sich mehrfach erbrochenen Hermann vor sich, lässt seine Hose runter und fordert von Hermann, ihn oral zu befriedigen. Das tut er natürlich auch Und das muss er dann auch bei den anderen tun. Das wird auch nicht damit zu tun gehabt haben, dass die irgendwie sexuelle Lust verspürt haben oder so. Das ist auch einfach eine pure Erniedrigung. Man weiß ja beispielsweise auch verschiedenen Kriminalfällen aus der Kriminalistik, dass auch der Großteil von pädosexuellen Übergriffen tatsächlich von nicht pädophilen Leuten ausgeübt wird, also eher auf so eine Machtdynamik zurückzuführen ist. Also Hermann muss jetzt da quasi seine Zellenkollegen immer wieder auch oral befriedigen über diesen Zeitraum. Das wird sich auch immer wieder ereignen. Jetzt komme ich mit den Namen durcheinander. Unser jüngster Danny
Danny, ja.
deutet dann irgendwann so ein bisschen, ja, so mit so einer Hüftbewegung an, quasi Hermann auch beischlafen zu wollen, aber will dann das doch nicht vollziehen, sondern kommt dann auf die Idee, Hermann mit einem Besenstiel zu vergewaltigen. Und es gibt schlimme blutende Wunden, dessen Darm reißt. Und der ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein Häufchen Elend. Und zur Erniedrigung lässt man ihn jetzt mit dem Besenstiel im Hintern über den Zellenboden kriechen und irgendwelche Spuren aufräumen, die da hinterlassen wurden von den vorherigen Foltern. Also wirklich totale Erniedrigung. Dazu kommt eben, wie ich schon gesagt habe, dass er immer wieder oral verrichten muss bei seinen Kollegen und dass auch immer wieder Schläge und Tritte auf ihn eingehen.
Oh, also ich finde das so entsetzlich. Mir fehlen die Worte. Also ich habe einige Worte im Kopf, die ich jetzt nicht loswerden möchte, aber ja, es ist, wie kann man nur so grausam sein?
Zeitgleich wird darüber diskutiert, ob es nicht cool wäre, mal jemanden sterben zu sehen und ob man den Hermann nicht einfach weghängen, in Anführungsstrichen, sollte. Auch diese Situation muss man sich jetzt vor Augen führen. Der kriecht da auf dem Boden rum, gepeinigt und gedemütigt mit einem Besenstiel im Hintern und muss zuhören, wie man darüber spricht. Ja, wäre doch cool, den jetzt auch noch sterben zu lassen. Also dem ist wahrscheinlich auch klar, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft. Irgendwann darf er sich dann ins Bett legen, darf ein bisschen chillen. Ein Polizist macht einen Rundgang, guckt so durch das Guckloch in die Zelle, nennt so die einzelnen Namen, die melden sich. Hermann liegt auf seinem Bett, den kann er nicht sehen, der liegt so mit dem Rücken zur Tür und sagt dann quasi, dass er anwesend ist, als er angesprochen wird, ruft aber auch nicht um Hilfe, was dann auch so ein bisschen dazu führt, dass dann später gesagt wird, ja, er hätte sich ja melden können, ne? Also gerade in dieser Situation. Aber ich denke, der hatte da auch so viel Schiss, der hat wahrscheinlich wirklich nicht gedacht, dass es mit seinem Tod endet und hat gedacht, es wird einfach noch viel schlimmer, wenn er was sagt.
Der war total geschockt, der hatte richtig Angst. Das ist doch klar, was ihm gerade widerfahren ist. Das ist ja einfach derartig schrecklich, damit konnte niemand gerechnet haben und wahrscheinlich war er auch einfach sprachlos in dem Moment.
Wahrscheinlich. Ja, diese Strafen gehen jetzt immer weiter, die Verprügelungen gehen halt auch immer weiter. Er wird wirklich da massiv zusammengeschlagen. Irgendwann nimmt er seine letzten Kräfte zusammen. Er soll da, wie gesagt, wieder irgendwas in der Zelle putzen. Und er erreicht diesen Notfallsprechknopf neben der Tür. Er drückt den.
Ja.
Dann geht in der Zelle so eine rote Lampe an, die signalisiert, dass dieser Knopf gedrückt wurde. Das heißt, die anderen drei sehen das, zerren ihn da weg. Und Danny sagt dann dem Beamten, der rangeht, er hätte aus Versehen den Lichtschalter betätigen wollen, hätte dann diesen Knopf gedrückt. Auch hier wird wieder Kritik geübt. Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der als Schließer in einem Gefängnis arbeitet. Und die Person hat mir gesagt, egal, auch wenn es dann heißt, dass es versehentlich gedrückt wird, man hätte eigentlich nachgucken müssen.
Ja, und so würde ich das nämlich auch sehen. Das ist ja wirklich der rote Knopf, der ist genau dafür da. Und ich glaube, da kann man sich nicht drauf verlassen, auch wenn man Personalknappheit hat, zu sagen, okay, man vertraut auf diese Worte einer Person, die schon länger auch in einem Gefängnis sitzt und eigentlich sehr genau wissen sollte, wo der Lichtschalter ist.
Zumal auch das eben kein abwegiges Szenario ist, dass da jemand den Knopf drückt, weil der von den anderen irgendwie angegangen wird und man dann sagt so, ach nee, war nur ein Versehen, ne? Also da kann man jetzt eventuell schon einen Vorwurf konstruieren. Passenderweise können die wachhabenden Polizisten sich auch oder Vollzugsbeamten sich auch nicht erinnern, wer diesen Notruf entgegengenommen hat,
Ja.
sodass da natürlich auch niemand belangt werden konnte. Aber jetzt geht das Martyrium für Hermann so richtig in die nächste Runde. Der wird jetzt an seinem Hochbettgestell festgebunden, dass er quasi wie Jesus gekreuzigt angebunden ist und richtig verprügelt. Mit Tritten und Schlägen. Und ja, wird also wirklich richtig zur Rechenschaft gezogen für das, was er da gemacht hat, für diesen Hilfeversuch und muss dann quasi wird dann gezwungen einzuräumen, dass er das nie wieder versuchen wird, weil er sonst umgebracht wird.
Okay.
Dann machen die eine Pause. Die einzelnen Leute gehen schlafen. Nur Danny möchte jetzt Sportschau gucken. Und bei der Sportschau kommt ihm dann so langsam der Gedanke, dass aus dieser Situation eigentlich nur noch ein Ausweg führt, und zwar, dass Hermann sterben muss, weil das alles nicht mehr erklärbar ist, auch diese ganzen Wunden nicht mehr erklärbar ist, dass man da über den Suizid hinaus noch irgendwas machen muss, um diese Verletzungen zu erklären.
Ja.
Und er ruft jetzt die anderen beiden zu sich und die erstellen eine Pro- und Kontraliste, ob man Hermann umbringen soll oder am Leben lassen soll. Und auch hier wieder die Situation, Hermann liegt da in seinem Bett und kriegt das wahrscheinlich mit. Wieso? Ja. Und auf der Pro-Seite stehen dann so Sachen wie, dass man, als wenn man 4 Häftlinge ist, dann kriegt man mehr Geld für den Wocheneinkauf und dann kann man ihm das ja wegnehmen und dann hat man mehr für sich.
Haben Sie das wirklich verschriftlicht? Also hat man das später gefunden?
Das haben die verbrannt, aber es wird dann später bei den Aussagen haben die gesagt, was da verschriftlicht wurde. Also das ist einer der Pro-Punkte, dass man mit ihm mehr Geld für den Wocheneinkauf hat.
Also komplett unempathisch. Menschenverachtend.
Vollkommen.
Ja.
Ein Punkt, der gegen den Tod von Hermann spricht, ist eben, dass man sagt, okay, 5 Jahre für diese schwere Körperverletzung, die wir jetzt begangen haben, mindestens 10 Jahre für Mord. Das ist natürlich auch ein massiver Punkt.
Mhm.
Aber letzten Endes ist die Liste so ausschlaggebend, dass es also klar ist, Hermann muss sterben. Man zwingt ihn jetzt aus dem Fenster der Haftanstalt heraus, ausländische Mitgefangene rassistisch zu beleidigen. Also ja. Hat dann damit den Effekt, dass die dann zurückbrüllen in die Zelle, die anderen in der Zelle sollen ihn dafür zur Rechenschaft ziehen, dass er rassistisch da rumschreit.
Ja.
Die verprügeln ihn jetzt also wieder, wickeln aber diesmal Decken und Kissen um ihre Fäuste, um keine zusätzlichen Spuren zu hinterlassen, und wollen dann so erklären durch diese Verletzungen, dass Hermann so geschunden ist, dass man quasi auf die Zurufe der anderen Gefangenen reagiert hat, weil man Angst hatte, wenn man nichts macht, wird man selber Opfer.
Das heißt, die suchen noch nicht mal irgendwie ein alternatives Szenario im Sinne eines Suizids, und selbst dann hätten sie ja die ganzen Verletzungen noch erklären müssen.
Warte,
es wird suchen noch, sich ein anderes Motiv.
Ja, es wird noch abgefahrener. Also die täuschen jetzt also vor, sie hätten Angst vor den anderen Häftlingen gehabt und deswegen Hermann verprügeln müssen, wegen seiner rassistischen Entgleisungen.
Ja.
Und jetzt möchten sie nach wie vor einen Selbstmord organisieren, also beziehungsweise vortäuschen, denn sie haben folgenden Plan. Wenn Hermann sich umbringt, dann wollen alle so tun, als ob das sie psychisch so belastet, dass sie die Haft nicht mehr weiter durchziehen können. Und man kann tatsächlich, wenn man den Selbstmord eines Zellenkollegen miterlebt, vorzeitig entlassen werden aufgrund der psychischen Belastung.
Ja.
Diese kleinen Arschlöcher foltern also diesen Menschen, wollen den umbringen und wollen dann dessen Tod noch zynisch nutzen, um früher rauszukommen und zu tun, als ob sie irgendwie belastet worden wäre.
Boah, unglaublich.
Die basteln jetzt also aus verschiedenen Kabeln in der Zelle Stricke für Hermann, lassen den erst 2 Abschiedsbriefe schreiben, die gefallen ihn aber nicht, die zündet man dann auch an und schmeißt die ins Klo. Und 6-mal versucht man ihn aufzuhängen in der Nasszelle, 6-mal reißt das Seil oder ist zu lang oder sonst irgendwas, und Hermann ist ab und zu mal ohnmächtig, aber stirbt halt nie.
Mhm.
Beim 7. Mal bettelt er die an, ihn endlich umzubringen und ihn endlich in Ruhe zu lassen. Also er will auch nur noch sterben, der ist komplett am Ende der Reise und weiß das auch.
Ja.
Und es funktioniert dann auch. Also er wird dann erhängt in dieser Nasszelle und am nächsten Morgen tun sie dann so, als hätten sie ihn gefunden, wären alle total geschockt, können auch nicht richtig aussagen, was passiert ist, weil sie so neben sich stehen und
Sind Sie damit erstmal durchgekommen oder hat man das direkt durchblickt? Sie
sind genau einen Tag damit durchgekommen. Der Gefängnisarzt untersucht Hermann nicht weiter, weil der halt weiß, okay, das ist ein Fall für die Gerichtsmedizin.
Mhm.
Montag, also einen Tag nach der Auffindung, ist dann die Obduktion und da ist dann direkt klar, was da erzählt wurde, kann nicht der Wahrheit entsprechen. Und so nimmt man sich dann die 3 Herrschaften dann nochmal verstärkt zur Brust. Und bietet denen so das Zuckerli an, der erste von euch, der den Mund aufmacht und sagt, was hier passiert ist, der kommt ein bisschen günstiger raus aus der Nummer.
Mhm.
Und so ist es dann Danny, der Redelsführer, der zuerst halt einräumt, was geschehen ist. Ja. Der dann natürlich auch im Folge dessen dann im bald stattfindenden Prozess dann auch mit 10 Jahren die Höchststrafe bekommen wird,
ja.
Die das Jugendrecht halt vorsieht, weil er eben nur 17 ist.
Das heißt, der ist jetzt auch draußen.
Er ist wieder drin, weil er ein Jahr nach seiner Entlassung direkt weiter mit Raubüberfällen gemacht hat und dann auch inhaftiert wurde und auch ausgesagt hat, er hat das bewusst getan, um wieder reinzukommen, weil er draußen nicht klarkommt.
Ja. Ja, aber auch interessant, eigentlich ein interessantes psychologisches Phänomen, dass gerade er so der Erste ist, der dann ausplaudert, ne? Jeder ist sich selbst der Nächste.
Ja,
Ja.
ganz genau. Ja, die anderen beiden, die werden zu 14 Jahren verurteilt. Also da gibt es dann keinen, beziehungsweise 14 und 15 Jahren, da gibt es dann kein Jugendstrafrecht. Die hatten darauf spekuliert, dass sie auch noch als Heranwachsende gesehen werden.
Ja, bis 21 gilt das ja.
Kann man, ja, aber das Gericht hat beide für derart reif gehalten, dass man die voll nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Und das wird auch immer so ein bisschen gesehen als so ein Konsens für die Öffentlichkeit, weil das halt so ein großes Ding war, dass die Öffentlichkeit einfach amok gelaufen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, alle Jugendstrafrecht.
Ja.
Und so sieht man auch diese 14 beziehungsweise 15 Jahre als so ein bisschen eine Konsensentscheidung, weil man sagt, okay, die hätten vielleicht mehr bekommen, aber dann wären die Strafen grotesk weit weg von Dannys Strafe, der ja aber der Haupttäter war und
Ja.
deswegen eher so unteres Strafmaß, 14, 15 Jahre. Das wird dann später vom Bundesgerichtshof gekippt und da wird dann noch die anschließende Sicherheitsverwahrungsoption dran gehangen. Also die,
Okay, also
ja.
das ist wirklich lebenslänglich.
Ja, weil auch die Familie von Hermann einfach da nicht zufrieden war. Die haben direkt, die haben Revision eingelegt, die Staatsanwaltschaft hat direkt Revision eingelegt gegen dieses Urteil. Das war allen viel zu dünn. Das reicht schon, dass Danny zwangsläufig mit 10 Jahren davon kommt, ne? Man muss sich ja einfach dieses Martyrium auch mal vor Augen führen, was da Hermann 12 Stunden lang erlitten hat, ne?
Ja, das will man gar nicht. Ne? Also mir reichen jetzt diese Erzählungen selbst, die sind für mich zu krass.
Ja, und wie gesagt, also glaub mir, ich habe wirklich viel, viel weggelassen.
Ja, ich glaube dir das. Ja, boah, heftig, wirklich heftig. Was die JVA betrifft, du hast recht, man will da jetzt, man kann das schlecht beurteilen, weil man einfach kein Experte ist, weil man nicht tagtäglich diesen Job macht und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich, existieren hier so ein paar Fragen, die eine wirklich gute Antwort benötigen. Zum Beispiel, warum kamen Danny und Pascal gemeinsam in eine Zelle? Warum ausgerechnet die beiden mit zwei relativ harmlosen Kleinkriminellen? Und vor allem, warum hat man nicht wirklich richtig reagiert, als diese rote Alarmlampe losging?
Ja, also da hätte man, wie gesagt, offensichtlich nochmal nachgucken müssen. Ne? Das ist ja schwer erklärbar, diese Zellenbelegung schwer erklärbar. Gut, wie gesagt, man muss zugunsten der JVA halt auch sagen, sicherlich eine Ausnahmesituation durch den Umbau, durch das Karnevalswochenende, da ist im Rheinland eh immer Land
Das ist eine
unter.
Ausnahmesituation, das ist so, ja.
Dann eben personelle Unterbesetzung, das kennt man auch aus vielen Bereichen. Ne? Aber ja, genau, also die Nummer mit dieser Gegensprechanlage, mit der die betätigt wurde, dass man dann da nicht mehr nachgeforscht hat, das hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. So, ja. Ja, also da.
Wow. Also, das ist jetzt wirklich ein sehr extremer Fall gewesen. Normalerweise einer, vor dem man eine Triggerwarnung aussprechen sollte. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber
Packe ich vielleicht in die Shownotes.
ist vielleicht eine Idee, ne? Es ist True Crime. Was soll man dazu sagen, ne?
Ja, aber ein Fall, der eben trotzdem wahnsinnig interessant ist, finde ich, weil er eben auch wieder diese Dynamiken verdeutlicht und wie schnell solche Dynamiken so ein Eigenleben annehmen können. Ne? Und wir wissen das halt hier in diesem Fall ganz konkret, dass in dieser Dreierkonstellation es immer wieder einen gab, der dann gesagt hat, okay, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu krass, was wir machen, und dann die anderen beiden ihn umgestimmt haben. Und dann aber auch immer wieder die Konstellation wechseln. Das heißt, jemand, der vielleicht vor einer Stunde noch Gewissensbisse hatte, dann auf einmal in der Position war, dann denjenigen umzustimmen, der Gewissensbisse hatte. Also das ist auch ganz interessant, finde ich, ne? Dass auch so diese, die Eigenwahrnehmung der Situation sich so wandelt in so einer Situation.
Und war Danny denn irgendwann auch mal auf der anderen Seite oder war er durchgängig auch jemand, der gesagt hat, der das Ganze befürwortet?
Nee, also er scheint auch mal auf der anderen Seite gewesen zu sein, denn wie gesagt, es hieß, die Konstellationen haben sich immer wieder mal gewandelt und so scheint auch er zwar der Grundredelsführer gewesen zu sein, aber auch mal in der Position zu sagen, schießen wir vielleicht hier übers Ziel hinaus, ne?
Absoluter Wahnsinn. Wenn du mal überlegst, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Ralf und Pascal kurz davor waren, Väter zu werden und trotzdem hat sie das nicht gebremst. Ihnen war
Ja.
dieser Moment, diese Dynamik, diese Aggression und all das drumherum viel wichtiger als die Perspektive, irgendwie draußen in Freiheit leben zu können und Vater sein zu dürfen.
Und Danny stand kurz vor seiner Haftentlassung nach 2,5 Jahren. Ne? Der hat,
Ja.
ja, du hast schon recht. Ne? Das ist dann mehr wert gewesen als die Anschlussperspektive. Und dann natürlich, wie gesagt, dieser perfide Plan mit der psychischen Belastung aufgrund des Selbstmordes da vorzutäuschen, um früher rauszukommen. Und jedem, der zwei Gehirnzellen hat, muss eigentlich klar sein, dass so eine Legende nicht aufrecht zu erhalten ist, sobald der erste Mediziner sich die Leiche anguckt. Ne?
Auf alle Fälle. Oh Mann, das ist wirklich schlimm. Und die beiden sitzen aber jetzt auch noch, ja?
Soweit ich weiß, ja.
Ja, okay. Naja. Wow. Ja, das war ein harter Fall. Fabian, danke trotzdem für die Präsentation. Da fällt es einem ein bisschen schwer, Abschlussworte zu finden. Macht's gut da draußen. Danke fürs Zuhören. Solltet ihr Interesse haben, auch nach dieser angespannten oder heftigen Geschichte uns live zu erleben. Wir haben im November nochmal zwei Live-Auftritte. Weitere Infos findet ihr bei Insta auf unserer Seite. Und ja, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Ja, danke auch von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.